Katharina, endlich mal Gesellschaft der Liste im D&I-Podcast. Freust du dich?
Natürlich.
Sehr schön. Ich mich auch. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein heutiger Co-Host, liebe Katharina, bist zum wiederholten Male du. Katharina Baunach, bayerische Notarassessorin, jetzt leider nur noch wenige Wochen hier im Institut beschäftigt. Du warst bei uns eingesetzt, lange Zeit in den Referaten für Immobilienrecht und für internationales Privatrecht, jetzt aber auch seit kurzem im Referat für Handels-, Gesellschaftsrecht und Steuerrecht. Aus dir eine Arbeit in diesem Referat werden wir heute auch ein Gutachten besprechen und jetzt verlässt du uns leider bald in Richtung einer Verwaltung einer Notarstelle. Ich darf mich an der Stelle sehr bei dir bedanken für deinen großen Einsatz hier am Institut, hat immer großen Spaß gemacht und ich freue mich, dass wir jetzt sozusagen auf deinen letzten Tagen und Wochen noch eine Podcast-Folge miteinander aufnehmen. Ich komme zum Sachverhalt. Wir haben die Frage, wer muss eine Gesellschafterliste einreichen, der Notar oder der Geschäftsführer? Diese Fragen haben wir hier am Institut in allen Schattierungen und in den abgedrehtesten Konstellationen, die man sich gar nicht vorstellen kann, bis sie dann kommen. Hier haben wir jetzt drei Besonderheiten, die wir dann, nachdem der Sachverhalt geschildert ist, auch nochmal deutlich benennen werden, damit Sie es, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht für sich auch ein bisschen einordnen können. Also, der Notar hat folgenden Sachverhalt. Sein Amtsvorgänger hat im Jahr 2006 eine Urkunde errichtet und in dieser Urkunde wurde ein Geschäftsanteil abgetreten an den damaligen Geschäftsführer der GmbH und zwar im Rahmen eines sogenannten Manager-Modells. Also da sollte vermutlich der Geschäftsführer incentiviert werden, indem man ihm also auch Geschäftsanteile an der GmbH übertragen hat. Also vorher wahrscheinlich dann Fremdgeschäftsführer, der eben nicht selber auch Gesellschafter war. Und dann sollte man ihn aber, um ihn da entsprechend zu motivieren, dann eben auch beteiligen und hat ihm dann also GmbH-Geschäftsanteile übertragen. Und in dieser Urkunde von 2006 war geregelt, ja, also es wird abgetreten, ein Geschäftsanteil an den Geschäftsführer, aber zugleich war geregelt, dass für den Fall, dass der Geschäftsführer eben nicht mehr Geschäftsführer ist, dieser Anteil an die GmbH zurückfallen soll. Und das war wie folgt konstruiert. Diese Abtretung des Geschäftsführers zurück an die GmbH stand unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Geschäftsführer, also der Erwerber, nicht mehr Geschäftsführer dieser GmbH ist. Also wir haben nicht, das muss man jetzt vielleicht sich am Anfang gleich vergegenwärtigen, eine auflösend bedingte Abtretung an den Geschäftsführer, sondern wir haben eine im Wesentlichen unbedingte Abtretung an den Geschäftsführer und dann eine Rückabtretung vom Geschäftsführer an den Veräußerer. Und diese Rückabtretung war eben aufschiebend bedingt auf den, auf die Bedingung, dass der Erwerber eben nicht mehr Geschäftsführer der GmbH ist. Und jetzt ist es also so, der Geschäftsführer ist ausgeschieden. Es ist auch schon ein neuer Geschäftsführer im Handelsregister eingetragen. Der alte Geschäftsführer ist aus dem Handelsregister ausgetragen. Und jetzt kommen also die Gesellschafter und der neue Geschäftsführer zum Amtsnachfolger, zum Notar, der die Anfrage an uns gerichtet hat und haben also eine neue Gesellschafterliste vorbereitet und sagen jetzt zum Notar, reicht die doch mal als Bote für uns ein zum Handelsregister, damit da also wieder die richtigen Verhältnisse verlautbart sind. Und der Notar kommt ins Grübeln und sagt, ist das jetzt wirklich eine Geschäftsführerzuständigkeit, die Einreichung dieser Liste, oder muss das nicht dann doch der Notar machen? Also sind wir im 40 Absatz 1 GmbH-Gesetz oder im 40 Absatz 2 GmbH-Gesetz? Und dann noch sozusagen die Folgefrage für eine dieser beiden Alternativen. Für den Fall, dass tatsächlich der Geschäftsführer die Liste einreichen muss, darf der Notar dann, wenn er als Bote diese Liste zum Handelsregister einreicht, das machen, obwohl er jetzt den Eintritt dieser aufschiebenden Bedingung gar nicht prüfen kann. Also so die Fragen, die der Notar eben an uns gerichtet hat. Jetzt vielleicht nochmal, um es ein bisschen deutlich zu machen, diese drei Besonderheiten, die wir jetzt in diesem Fall bei dieser Frage haben, wer ist zuständig für die Listeneinreichung? Erstens, diese Urkunde ist von 2006. Wir hatten danach im Jahr 2008 das MOMIG, das gerade an dieser Notarlisteneinreichungszuständigkeit, schönes Wort, also 40 Absatz 2 nochmal was verändert hat. Also kann es sein, dass wir eine Besonderheit haben aufgrund sozusagen intertemporaler Rechtsanwendungsfragen, weil das halt schon so alt ist, diese alte Urkunde, das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, wer ist zuständig für die Einreichung einer Liste bei Vereinbarung einer aufschiebend bedingten Abtretung? Das ist sozusagen die allgemeine Frage, die sich stellt. Und die dritte Frage, die wir hier haben, wie ist es mit dieser Amtsnachfolgerproblematik? Also muss der Amtsnachfolger, ist der Amtsnachfolger ein Notar im Sinne des 40 Absatz 2 GmbH-Gesetz? Und muss der jetzt sozusagen da vielleicht noch Listen einreichen, die auf Urkunden zurückgehen, die der Amtsvorgänger fabriziert hat? Das sind die drei Fragen, mit denen wir uns hier beschäftigen. Katharina, fangen wir mal an mit so ein paar allgemeinen Dingen zur Einreichung der Gesellschafterliste zum Handelsregister. Schieß los.
Genau. Also nach dem 40 Absatz 1 Satz 1 liegt an sich ja diese Listeneinreichungszuständigkeit bei den Geschäftsführern. Das heißt, wenn eine Veränderung in den Personen der Gesellschafter oder des Umfangs ihrer Beteiligung eintritt, dann müssen die eben unverzüglich einreichen, sobald es eben wirksam wurde. Und das wird dann eben ja, ergänzt durch den Absatz 2, wenn der Notar an Veränderungen dieser Art mitgewirkt hat, dann muss eben der Notar diese Liste anstelle der Geschäftsführer einreichen. Das heißt, es ist eigentlich eine sich gegenseitig ausschließende Zuständigkeit. Sobald eben der Notar da mitgewirkt hat, ist er eben zuständig. Und
Das klingt jetzt erstmal relativ simpel, finde ich. Also wenn man das so liest, der Notar hat daran mitgewirkt, dann denkt man, okay, also wenn der Notar halt diese Veränderung zu verantworten hat oder wenn der das halt gemacht hat, dann muss der Notar das einreichen. Mhm. Anstelle des Geschäftsführers, also du hast es richtig so gesagt, so verdrängende Zuständigkeit. Aber man merkt ja dann doch, wie viel an diesem Wort mitgewirkt dann hängt, ne? Was es alles für Konstellationen gibt. Eine haben wir ja hier.
Genau, richtig. Also da ist doch dann immer noch viel Diskussionsbedarf, obwohl man ja eigentlich denkt, ist ja relativ klar formuliert. Natürlich ist der Standardfall irgendwie diese Geschäftsanteilsabtretung nach 15 Absatz 3 GmbH-Gesetz, die vom Notar beurkundet wird. Von daher in dem Fall an sich schon. Aber hier haben wir ja eben auch wieder die Besonderheit, hier hat er ja irgendwie 2006 mitgewirkt, aber eben mit auflösender Bedingung. Was ist denn da
jetzt? Vorsicht, nicht mit auflösender Bedingung, sondern sozusagen mit der aufschiebenden Bedingung. Darauf kommt es ja gleich noch an.
Genau, was ist denn da dann jetzt der Fall? Und da gibt es auch ein OLG Brandenburg-Urteil aus 2013. Da hatte das OLG auch angenommen, dass bei so einer aufschiebend bedingten Abtretung der Notar nicht zuständig ist für die Listeneinreichung. Das war aber auch noch ein bisschen ein Sonderfall mit so einer Treuhandkonstellation. Aber da hat sich das Gericht eigentlich auf die Argumentation, die man bei einer auflösenden Bedingung heranzieht, gestützt. Mhm, und deswegen würden wir eigentlich davon ausgehen, dass jetzt diese Argumentation nicht tragfähig ist, weil das im Fall der aufschiebenden Bedingung eben ja ein anderer Fall ist, weil der Notar beurkundet ja auch diese aufschiebende Bedingung, also wirkt er da durch diese Beurkundung an der Übertragung mit.
Genau, also wir haben ja sozusagen zwei Abtretungen. Wir haben ja die eine Abtretung hin, also vom Veräußerer an den Erwerber, und dann haben wir ja eine richtige Rückübertragung, eine richtige Rückabtretung, nämlich dann eben vom Erwerber wieder zurück an den Veräußerer. Also wir haben sozusagen zwei echte Abtretungen, zwei echte Veränderungen. Ne? Genau. Und dieser Fall ist ja schon ein bisschen anders, als wenn man jetzt sagt, nur die Hinübertragung ist auflösend bedingt und entfällt dann wieder. Also es ist ja schon auch so dogmatisch ein bisschen was anderes. Ich kann diese Argumentation des OLG Brandenburg allerdings, als ich das Gutachten vorher nochmal gelesen habe, im Ausgangspunkt nachvollziehen. Die Frage ist so ein bisschen, finde ich, ob man sich diesen Problemen aus so einer praktischen Perspektive nähert oder aus einer dogmatischen Perspektive. Und bei der praktischen Perspektive kann man ja schon das ein bisschen nachvollziehen, wenn man dann sagt, naja, der Notar kriegt es ja nicht mit. Ja. Also wenn die jetzt da vereinbaren, also dann ist halt irgendwie diese Rückübertragung aufschiebend bedingt darauf, dass Deutschland in der Nations League gegen Portugal mit 2-1 rausfliegt. Jetzt wissen Sie auch, liebe Hörerinnen und Hörer, wann wir aufnehmen. dann kann man sagen, okay, das kriegt der Notar ja, wenn jetzt kein Fußball schaut, nicht mit. Ja, und insofern ist ja sinnvoller eigentlich zu sagen, der Geschäftsführer, der viel, viel näher dran ist an dem Eintritt dieser auflösenden Bedingung oder dieser aufschiebenden Bedingung, je nachdem, wie man sieht, der ist dann zuständig. Also unter Praktikabilitätsgesichtspunkten halte ich das jetzt nicht für so abwegig zu sagen, das ist eine Zuständigkeit des Geschäftsführers, weil der Notar keine Möglichkeit hat und vor allen Dingen ja auch keine gesetzlichen Kompetenzen, um diesen Bedingungseintritt zu überwachen. Genau. Also er kann ja die Gesellschaft jetzt nicht zwingen, ihm Bescheid zu sagen mit irgendwelchen Mitteln. Also das ist so diese Perspektive aus der praktischen Sicht. Aber wenn man sich jetzt so aus rein dogmatischer Brille anguckt, und dazu gibt es natürlich auch entsprechende Belege in der Literatur und auch letzten Endes in der Gesetzesbegründung zur Einführung dieser Notarzuständigkeit, dann ist es ein Unterschied, ob ich eine auflösend bedingte Abtretung habe oder eine aufschiebend bedingte Rückabtretung. Das führt beides zum gleichen Ergebnis. Also in beiden Fällen ist am Ende der Veräußerer wieder Inhaber der Anteile. Aber beim einen Mal habe ich es halt unbedingt hin abgetreten und kriege es dann bei Eintritt der Bedingung zurück abgetreten. Und beim anderen Fall, bei der auflösenden Bedingung, entfällt halt mit dem Eintritt der auflösenden Bedingung schon die Wirkung der Hinabtretung. Und wir haben wieder den Status wie davor. Und die Literatur geht eben davon aus, dass diese Fälle der auflösend bedingten Abtretung und der aufschiebend bedingten Rückabtretung, gar nicht so einfach, das terminologisch auseinanderzuhalten, unterschiedlich zu behandeln sind im Hinblick auf diese Listeneinreichungspflicht nach 40 GmbH-Gesetz. So ist es doch, so habe ich es verstanden. Ja.
Genau, also das ist also jetzt auch ein bisschen ein Kritikpunkt an dem 40 GmbH-Gesetz, wie der halt neu geregelt wurde, weil eben der Notar kein gesetzlich normiertes Auskunftsrecht hat gegenüber der Gesellschaft oder so. Das heißt, er muss halt, er ist darauf angewiesen, dass ihm die Beteiligten diese Informationen beibringen. Und aber dieser 40 Absatz 2 Satz 1, der regelt eben auch, dass diese Listeneinreichung durch den Notar auch ohne Rücksicht auf etwaige später eintretende Unwirksamkeitsgründe erfolgen muss. Und daraus folgert man eben, dass diese auflösende Bedingung eben dann nicht vom Notar mehr geprüft wird oder eben deswegen diese Listenzuständigkeit dann auch nicht mehr beim Notar liegt, sondern bei den Geschäftsführern. Und wenn jetzt aber so eine Art Rückübertragungsverpflichtung nur vereinbart ist, also noch nicht die aufschiebend bedingte Rückabtretung in dinglicher Hinsicht, sondern eben nur die Verpflichtung dazu, dann wirkt ja wiederum ein Notar an der Abtretung mit und dann ist eben dieser Notar, kann derselbe sein, kann ein anderer sein, zuständig für die Listeneinreichung.
Das ist nochmal ein schönes Argument, auch am Gesetzeswortlaut, finde ich, das dafür spricht, diesen Fall der auflösend bedingten Abtretung anders zu behandeln als den Fall der aufschiebend bedingten Abtretung im Hinblick auf diese Rückabtretungspflicht. Ich lese den 40 Absatz 2 Satz 1 vielleicht nochmal vor. Hat ein Notar an Veränderungen nach Absatz 1 Satz 1 mitgewirkt, hat er unverzüglich nach deren Wirksamwerden ohne Rücksicht auf etwaige später eintretende Unwirksamkeitsgründe die Liste anstelle der Geschäftsführer zu unterschreiben oder mit seiner QES zu versehen, zum Handelsregister einzureichen und eine Abschrift der geänderten Liste an die Gesellschaft zu übermitteln. Also da ist ja dieser Fall der nachträglichen Unwirksamkeitsgründe und das wäre ja dann die auflösende Bedingung schon erfasst. Und daraus kann man so ein bisschen eben auch dem Gesetzeswortlaut entnehmen, dass für diesen Fall dann der Notar nicht mehr zuständig sein soll, eben wenn dieser Unwirksamkeitsgrund eintritt, die Liste entsprechend einzureichen, aber im Fall der aufschiebenden Bedingung dann eben schon. Also der Notar hat ja bei so einer aufschiebend bedingten Rückabtretung durch seine Beurkundung an dieser Rückübertragung des abgetretenen Anteils dann eben entsprechend auch mitgewirkt. Also so sieht es jedenfalls ein Großteil der Literatur, die sich mit dieser Frage ist ja dann schon sehr, sehr kleinteilig auch beschäftigt. Aber das bedeutet natürlich auch für Notarinnen und Notare, die sich mit dieser Frage beschäftigen, da kann man mal drüber nachdenken, ob man jetzt eine auflösende Bedingung vereinbart oder eine aufschiebend bedingte Rückübertragung, weil es hat eben dann doch gerade im Hinblick auf die Listeneinreichungszuständigkeit, da werde ich mich noch ein paar Mal verhaspeln, glaube ich, eben Auswirkungen. Da kann man sich dann eben überlegen, wie man das entsprechend macht. Okay. Mhm. Gut. Der zweite Punkt, wenn wir das jetzt sozusagen als Zwischenergebnis mal festhalten, wir haben eine Zuständigkeit des Notars zur Einreichung der Liste. Wir müssen das halt hinnehmen, dass der Notar, wenn das in der Urkunde nicht entsprechend gestaltet ist, von dem Eintritt dieser Bedingung jetzt nicht automatisch was mitkriegt, aber er ist nach der gesetzlichen Systematik 40 Absatz 2 zunächst mal zuständig für die Einreichung dieser Gesellschafterliste. Dann haben wir jetzt als zweite Frage, die sich stellt, diese Besonderheit des Sachverhalts, dass diese Beurkundung dieser aufschiebend bedingten Rückabtretung ja noch vor Inkrafttreten des MOMIG passiert ist. Für die Jüngeren, MOMIG ist was anderes als MOPEC. Ja. MOPEC war Anfang letzten Jahres, MOMIG war 2008. Kann man daraus jetzt irgendwie was saugen für diesen Fall?
Genau, also vielleicht nochmal, wann ist das Mumik in Kraft getreten? Also am 1.11.2008. Davor war der 40 GmbH-Gesetz so geregelt, dass nur also die Geschäftsführer diese Liste einreichen mussten, wenn eben Veränderungen stattgefunden haben im Gesellschafterbestand. Der Notar musste da bisher nur einen Abtretungsvertrag beim Registergericht anzeigen, wenn er einen solchen beurkundet hat. Also da gab es jetzt keine Listeneinreichungspflicht. Und das hat sich jetzt dann eben zum 1.11.2008 geändert. Und jetzt ist halt die Frage, ja gut, 2006 wurde diese Abtretung beurkundet, also die aufschiebend bedingte Rückabtretung. Das Wirksamwerden, an das auch der 40 Absatz 2 Satz 1 GmbH-Gesetz jetzt quasi neue Fassung nach dem MUMIG anknüpft, das ist ja aber erst jetzt Ende 2024 eingetreten, als dieser Geschäftsführer ausgeschieden ist und deswegen diese Bedingung jetzt vorliegt. Und deswegen würden wir auch davon ausgehen, dass es eben auf die Wirksamkeit dieser Abtretung ankommt und deswegen jetzt auch die Notarspflicht oder Zuständigkeit besteht, diese Liste entsprechend einzureichen.
Richtig, also das lässt sich, denke ich, aus dem Gesetzeswortlaut auch so ohne weiteres vertreten. Hat ein Notar an Veränderungen mitgewirkt, hat er nach deren Wirksamwerden. Und dieses Wirksamwerden tritt eben erst einem Zeitpunkt nach Inkrafttreten des MUMIG. Das heißt, damit habe ich dann auch die zeitliche Anwendbarkeit von 40 Absatz 2 in der eben durch das MOMIG entsprechend geänderten Fassung zu bejahen. Also das halte ich auf jeden Fall für gut vertretbar. Im konkreten Fall würde das jetzt nochmal bedeuten, machen wir einen kleinen Exkurs, wenn die schon 2006 keine Liste eingereicht hätten für die Abtretung, die ja vor Inkrafttreten des MOMIG schon wirksam geworden ist, käme man da sozusagen lustigerweise zu einer gespaltenen, also das müsste man dann nochmal voneinander differenzieren, wenn man sagt, die haben damals gar keine Liste eingereicht, schon keine Liste für die Abtretung an den Geschäftsführer. Mhm. Die wäre ja schon wirksam geworden vor MOMIG. Mhm. Da hätten wir dann eben keine Anwendbarkeit des 40 Absatz 2, während wir jetzt für diese Rückabtretung, die ja eben erst nach MOMIG wirksam wird, dann eben die Zuständigkeit des Notars haben. Ist ja auch für die Praxis vielleicht sinnvoller, das so zu handhaben, dass man sagt, man stellt halt für die Anwendbarkeit von 40 Absatz 2 auf das Wirksamwerden. Auf das Wirksamwerden an, dann ist eben jetzt diese Einreichungspflicht des Notars, diese Zuständigkeit des Notars nach 40 Absatz 2 GmbH-Gesetz auch gegeben. Damit haben wir jetzt sozusagen Punkt 2 von 3.
Genau, wobei bei der Hinabtretung 2006 hatten ja zumindest die Geschäftsführer diese Pflicht, die Liste einzureichen.
Ach so, also ja, genau, die gab es damals schon, aber wenn die das nicht, kann es sein, dass die das nicht gemacht haben. Wir haben ja hier die Fälle in allen Variationen, also den Fall gibt es bestimmt.
durchaus
denkbar, ne, dass da halt seit Jahrzehnten dann nichts mehr an dieser Liste geändert wurde. Also Fälle mit Anfragen zu Uraltlisten kriegen wir ja quasi wöchentlich. In Ordnung, aber dann haben wir jetzt Teil 2 von 3 dieser Besonderheiten dieses Sachverhalts gewissermaßen schon bearbeitet, nämlich zum einen bei der aufschiebend bedingten Abtretung haben wir eine Zuständigkeit des Notars nach 40 Absatz 2 und das gilt auch dann, wenn die Urkunde, in der diese aufschiebende Bedingung vereinbart wurde, noch aus Zeiten vor MOMIG stammt, die aufschiebende Bedingung aber erst nach Inkrafttreten des MOMIG eingetreten ist. Und jetzt haben wir noch diesen kleinen Schlenker, das haben wir immer mal wieder, nämlich diese Frage, was ist damit, dass wir hier einen Amtsinhaberwechsel haben, also dass der Amtsnachfolger jetzt da sitzt und sich die Urkunde seines Vorgängers anschaut.
Genau, also das können wir eigentlich auch relativ kurz machen, da würden wir auch davon ausgehen, dadurch, dass der Amtsnachfolger gemäß 51 B und O die Urkunden und so weiter übernimmt von seinem Vorgänger, ist er dann eben auch entsprechend hier für die Listeneinreichung zuständig, weil das dann quasi wie seine Urkunde behandelt wird.
Da gibt es immer mal wieder Anfragen dazu. Es gibt jetzt aus meiner Kenntnis keine oder nur kaum Rechtsprechung dazu, die das ausdrücklich so sieht, aber die Literaturauffassung ist da eigentlich einhelliger Meinung. Es ist ja auch praktisch das Naheliegendste. Ja, interessant sind so ein bisschen die Fälle, das hatten wir auch schon mal. Also klar ist es, wenn der Urkundsnotar aus dem Amt ausscheidet, also danach nicht mehr Notar ist, dann würde ich ganz klar sagen, ja, dann macht es der Amtsnachfolger. Interessante Konstellation hatten wir letztens mal, ist ein bisschen doof, weil ich das Ergebnis nicht mehr weiß, aber die Konstellation war so, dass der Notar nur seinen Amtssitz verlegt hat. Mhm. Das heißt, der Urkundsnotar hat noch amtiert, war aber jetzt woanders. Und dann haben wir uns gefragt, okay, muss jetzt sozusagen der Notar, der jetzt halt in einer 200 Kilometer entfernten bayerischen Großstadt amtiert, noch die Listen einreichen für die Urkunden, die er vorher in einem kleineren Ort dann eben veranlasst hat letzten Endes durch seine Urkunden. Also wenn Sie den Fall mal haben, fragen Sie bei uns an. Es gibt ein Gutachten dazu. Ich weiß nur leider ad hoc nicht mehr, was wir da vertreten haben. Wahrscheinlich ist am Ende beides vertretbar. Wichtig ist halt im Ergebnis, dass dann die Liste richtig beim Register hinterlegt wird. Das muss man natürlich auch so sehen. Okay, aber dann haben wir diesen Fall besprochen. Was man mitnehmen kann, denke ich, ist vor allen Dingen diese Differenzierung zwischen der auflösend bedingten Abtretung und der aufschiebend bedingten Abtretung. Das wirkt ja vielleicht ex ante als Gestalter so nach dem Motto, ja, kann ich ja irgendwie beides machen. Also in diesen Management-Beteiligungsmodellen, wenn ich sage, da soll jemand nur vorübergehend diesen Anteil haben und diesen Anteil wieder verlieren, wenn bestimmte Eigenschaften in seiner Person dann wegfallen, hier halt dieser Geschäftsführeramt, dann ist es schon sinnvoll, sich zu überlegen, macht man hier die auflösende Bedingung oder macht man hier die aufschiebend bedingte Rückabtretung und kann dann dabei eben im Hinterkopf behalten, dass sich das halt eben auch auf der Frage der Listeneinreichungszuständigkeit auswirkt. Was natürlich geht, das ist ja so letzten Endes so ein bisschen so eine gestalterische Überlegung, ist, dass man sagt, naja, dann muss ich halt in die Urkunde irgendwas reinschreiben, was dafür sorgt, dass ich als Notar wieder Kenntnis davon erhalte, wenn diese Bedingung eintritt. Mhm. Also vielleicht dann irgendwie den Notar dann nochmal involvieren, sei es nur durch eine Vereinbarung unter den Gesellschaftern, dass im Falle des Eintritts der auflösenden Bedingung oder der aufschiebenden Bedingung, so rum, im Falle des Eintritts der aufschiebenden Bedingung der Notar nochmal darüber zu informieren ist, in der Hoffnung, dass das dann auch, wenn die aufschiebende Bedingung eintritt, geschieht. Also da gibt es bestimmt gestalterische Tricks, die das besser oder noch besser umsetzen können, aber da so kann man es natürlich auch machen, also einfach versuchen, dann da halt den Notar nochmal zu informieren, indem man es von vornherein in die Urkunde reinschreibt. Aber dafür muss man natürlich auch wissen, dass es da dann einen Unterschied gibt hinsichtlich der Zuständigkeit für die Einreichung der Liste. Okay. Wenn wir jetzt davon ausgehen, der Notar ist hier verpflichtet, die Liste einzureichen, dann muss er sich ja vergewissern, dass die Aufschiebebedingung auch eingetreten ist.
Genau. Also hier war ja jetzt als aufschiebende Bedingung vereinbart, dass dieser Erwerber, der ja Geschäftsführer war, als Geschäftsführer ausscheidet. Darüber kann sich ja der Notar durch Einsicht ins Handelsregister informieren und da dann eben zweifelsfrei feststellen, okay, der ist jetzt nicht mehr Geschäftsführer, deswegen ist die aufschiebende Bedingung eingetreten und deswegen kann ich dann eben diese neue Gesellschafterliste entsprechend einreichen.
Ja, würde ich auch sagen, das muss für die Gewissheit des Notars dann in dem Punkt genügen. Ne? Ich meine, die Handelsregistereintragung ist jetzt nur deklaratorisch, aber trotzdem irgendwie die materiellen Wirkungen der Handelsregistereintragung, genau. Die gibt es ja trotzdem, also das muss dann genügen. Aber insoweit, also Chapeau, dass der Notar das gefragt hat. Ich bin mir nicht sicher, ob man da nicht auch schnell auf die Idee verfallen kann, zu sagen, so, nee, kann ich ja ohnehin nicht prüfen. Also ist jetzt sozusagen unter Anlegung auch dieser Rechtsprechung des OLG Brandenburg schon richtig, dass hier die Geschäftsführer die Liste gemacht haben und ich reiche jetzt einfach als Bote dann beim Handelsregister ein. Okay. Super, also Gesellschafterliste, liebe Hörerinnen und Hörer, werden wir wahrscheinlich immer mal wieder haben. Da wird es uns nicht langweilig an dieser Front. Da kriegen wir immer wieder Anfragen dazu. Da hoffentlich, dass sich noch das eine oder andere auch für unsere eigene Fortbildung dann im Podcast, in der Aufnahme mit Ihnen dann teilen darf. Dir, liebe Katharina, nochmal ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen. Vielleicht sehr kommst gerne. Du irgendwann mal als Special Guest zurück. Würde mich sehr freuen. Und dann darf ich mich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bis zur nächsten Woche verabschieden.
Tschüss.